Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Ich möchte mit zwei kompetenten Köpfen dazu über aktuelle Entwicklungen aus der Welt des Versicherungsbestands, Kauf und Verkaufs sprechen. Und dazu habe ich mir den Tinus Krabak und den Daniel Seeger eingeladen. Das sind auch keine unbekannten Stimmen hier in diesem Podcast. Daniel hatte ich schon mal in Folge 98 hier im Podcast. Das ist schon fast ein Klassiker hier in unserer Setlist zu dem Thema Risiken und Chancen beim Thema Bestandskauf und wie sollte ich da vorgehen. Und Tino war auch schon mehrfach da, Folge 156 und jetzt ganz vor kurzem erst mit Tim Wolf in Folge 314. Das ist auf jeden Fall auch sehr hörenswert. Hört da nochmal rein bei dem Thema, wer ist besser für den Kunden, Versicherungsmakler oder der Strukturvertriebler. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Heute zurück zum Bestandskauf. Und jetzt heiße ich euch beide hier erstmal ganz herzlich willkommen im Makler und Vermittler Podcast.
Danke.
Vielen Dank, Nico.
Sehr gerne. Es mag vielleicht tatsächlich den ein oder anderen Hörer oder Hörerin hier in der Branche geben, die euch noch nicht kennen. Deshalb lasst uns durchaus damit anfangen, dass ihr einen kurzen Abriss mal gebt. Wie seid ihr in die Branche gekommen? Und vor allen Dingen habt ihr ja sehr spannende und bewegende Werdegänge gehabt und seid schon viele Jahre da. Tino, fang du doch einmal an.
Ja, sehr, sehr gerne. Also nochmal danke für die Einladung. Oh, in die Branche bin ich wie viele gekommen, Strukturvertrieb. Ich habe mit 18 Jahren in der 11. Klasse auf dem Gymnasium mit der DVAG angefangen, einfach Nebeneinkommen, fand ich sehr, sehr spannend. Bei der DVAG war ich dann 4 Jahre und habe 2004 meine erste Maklerfirma gegründet, hier bei uns in Karlsruhe. Da bin ich dann aber 5 Jahre später ausgeschieden und hatte dann die Chance, eine Maklerfirma in Karlsruhe zu kaufen. Hab dann durch einen befreundeten Maklerbetreuer eines Pools jedes Jahr 1-2 Bestände angeboten bekommen und habe da schon nach 2-3 Jahren gemerkt, was für ein geiles Geschäftsmodell das ist. Es ist viel einfacher, einen Bestand zu erwerben, anstelle von Kunden aufzubauen, ne? Jeden einzelnen Kunden zu überzeugen, warum ich besser bin. Boah, da war es viel einfacher, einfach einen Kundenbestand zu kaufen. Das habe ich dann von 2009 bis 2016 gemacht, habe dann meine erste Firma aufgebaut, hatte auch schon Geld von der Bank bekommen, Geld von Freunden geliehen, von der Familie und habe da ein kleines Maklerunternehmen oder ein mittelgroßes Maklerunternehmen in Karlsruhe aufgebaut, was ich dann Ende 2016 verkauft habe. Dadurch hatte ich dann zum ersten Mal Geld. Dadurch haben meine Freunde, die Banken haben gesehen, ich habe Ahnung von dem Geschäftsmodell. Und dann wollte ich eher in den Online-Bereich reingehen. Also ich gedacht habe, Mensch, dieses Internet, das muss doch richtig gut sein. Das funktioniert ganz toll. Und so habe ich Daniel dazu geholt. Er war für mich immer der ITler, weil er bei SAP gearbeitet hat. Und habe ihn dann überzeugen können, doch mit mir zusammen eine neue Maklerfirma aufzubauen. Und da haben wir die ZVO gekauft und haben dann das gleiche Modell von vorne gemacht. Wir haben einfach wieder weitere Bestände, Unternehmen gekauft und haben dieses Unternehmen dann Ende 2023 verkauft. Wir haben es verkauft auch in ein Karlsruhe-Unternehmen, an die Compass-Gruppe. Und da bin ich dann Leiter der M&A-Abteilung geworden. Damals war noch der Plan der Compass-Gruppe, ein riesen Maklerhaus aufzubauen mit Private Equity Kapital. Da habe ich dann 1,5 Jahre lang sehr, sehr viele Verhandlungen geführt. Leider kam es anders bei der Compass Gruppe. Kein Investor ist eingestiegen und ohne Moos nichts los. Dann war ich auch nicht mehr notwendig. Und seitdem habe ich mich selbstständig gemacht, habe dann die Tinus Krabak Consulting gegründet. Sehr kreativer Name, ich weiß. Und ja, wir bieten hier einfach, also wir mit Daniel sind ja auch mittlerweile dabei, unsere Erfahrung und Dienstleistung für andere Versicherungsmakler an. Also Daniel und ich, wir haben über 70 Bestände in Unternehmen selber gekauft und jetzt die letzten 1,5 Jahre auch schon um die 30, 40 Verkäufe begleitet oder auch waren wir bei Vermittlungen involviert.
Da hattest du ja auch einige positive und auch schlechte Erfahrungen gemacht. Die hast du auch mal in einem Buch zusammengefasst, dein Leben bis vor ein paar Jahren beschrieben. Tino ist skrupellos oder doch ein ganz normaler Typ. Kann ich sehr empfehlen, habe ich selber gelesen, ist sehr unterhaltsam und lehrreich.
Danke.
Da kann man das nochmal vertiefen. Wie war es bei dir, Daniel? Wann habt ihr euch kennengelernt?
Ja gut, kennengelernt haben wir uns schon vor
langer Zeit.
Vor ewig langen Zeiten. Wir waren zusammen bei der Bundeswehr. Wir haben zusammen den Grundwehrdienst gemacht in der Graf-Sponne-Kaserne in Germersheim. Und da unsere Nachnamen ziemlich eng beieinander liegen, waren wir im gleichen Zimmer und ich konnte nicht mehr wegrennen und Tino hat mir Versicherungsverträge verkauft, damals DVAG. Das war, glaube ich, seine goldene Zeit in der Kaserne mit 100 anderen Grundwehrdienstleistenden. Das war Schlaraffenland.
Und die konnten alle nicht wegrennen. Das war göttlich.
In der Grundwehrzeit musst du jeden Abend da schlafen. Von daher, da haben wir uns kennengelernt. Mein Werdegang war dann anderer. Ich bin 12 Jahre bei der Bundeswehr geblieben. Und danach war ich ein bisschen bei SAP. Und dann bin ich auf eine Weltreise gegangen. Und als ich zurückgekommen bin, hat Tino gemeint, er möchte hier die ZVO, also einen Online-Makler, kaufen. Und da ich ITler bin, wäre ich prädestiniert, hier bei ihm einzusteigen. Und dann haben wir, zusammen die ZVO übernommen und das dann auch relativ lange gemacht. Das waren meine ersten Berührungspunkte mit der Versicherungsbranche. Vorher hatte ich wirklich gar nichts mit dieser Branche am Hut. Und Tino musste mir damals auch versprechen, dass ich niemals selbst eine Kundenberatung durchführen muss. Und das hat bis heute auch ganz gut geklappt. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Kunden selbst beraten, weil ich es auch nicht darf, ohne 34D. Und da habe ich mich auch immer dran gehalten. Und trotzdem schon seit 10 Jahren jetzt in der Branche.
Und ihr hattet ja auch dann auch die ganze Zeit auch bei der ZVO eine klare Aufgabenaufteilung. Wie sah die denn aus?
Ja, also zu Anfangs, als wir die ZVO übernommen haben, war ich der Geschäftsführer dort, zusammen noch mit dem Verkäufer der damaligen ZVO, mit dem lieben Wilfried Schöler. Und ich habe dann alles gemacht, was Thema Webseiten und erstmal Kunden-Lead-Akquise, ich nenne es mal eher Lead und nicht Kundenakquise betrifft, also die Webseiten neu gemacht, die Customer Journey auf der Webseite, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenanzeigen. Also erstmal alles geguckt, dass oben der Funnel voll ist und dass möglichst viele Anfragen bei den Mitarbeitern in Karlsruhe beziehungsweise in Hemsbach da bei der ZVO ankommen. Und später habe ich mich dann um den Themenbereich der Prozessoptimierung gekümmert, was das Online-Marketing betrifft. Also der Lead, der reinkommt, dass der auch optimal beraten wird und möglichst effizient. Und beim Thema Bestandskauf hatten wir eine ähnlich klare Aufgabentrennung. Also Tino ist immer derjenige, der die Kaufverhandlungen führt, der quasi die Makler aufreißt oder aufgerissen hat. Das war so das Thema, da wollte ich nie was groß mit zu tun haben. Und alles bis zur Unterschrift, also ich habe, glaube ich, noch nie selbst irgendeinen Kaufpreis verhandelt. Ich habe mal meinen Senf dazugegeben und gesagt, hey, da sehe ich ein Risiko oder da gucken wir mal, da lassen wir lieber die Finger weg oder sonst irgendwas. Aber ansonsten habe ich da nie was gemacht. Und erst nach der Unterschrift wurde ich dann tätig. Das heißt, Tino bis zur Unterschrift, alles was Kaufvertragsverhandlungen betrifft und ich danach alles, was die Integration betrifft. Also damals am Anfang noch alles konsolidieren bei Blau Direkt in der Ameise. Dort die Bestände hinbringen und die ganzen Übernahmen bei den Share-Deals, also was musst du tun, Hansegist, der Geschäftsführer, Bankkonten etc., das war dann eher so meine Aufgabe. Genau.
Das braucht ja auch zwei ganz unterschiedliche Menschentypen. Ja. Ne? Das eine der Vertrieb, das andere das, sag mal, Aufräumen dahinter oder abarbeiten. Aber trotzdem kommt ihr seit vielen Jahren, Jahrzehnten jetzt sehr gut miteinander aus. Was ist denn da das Erfolgsgeheimnis?
Also da kann ich was sagen. Also ich glaube, ich habe schon immer gewusst, was meine Stärken sind und was meine Schwächen sind. Und das, was meine Schwächen sind, ist Daniel seine Stärke. Und da haben wir uns schon immer einfach, weil wir es auch schon ewig kennen, auch einfach respektiert und akzeptiert, wie das ist. Und ja, funktioniert seit 10 Jahren super, hat bei der ZVO super geklappt. Und jetzt, seit wir im Unternehmensberatungsbereich sind, klappt es genauso. Wir haben eine komplett klare Aufgabenteilung. Auch heute noch im Verkaufsprozess mache ich das meiste. Wenn es dann aber darum geht, wenn wir noch gebucht werden, eben für, was passiert nach der Unterschrift, das übernimmt Daniel oder wir spielen uns auch die Bälle hin und her. Einfach eine klare Aufgabenteilung und auch Respekt vor dem, was der andere kann.
Mhm. Das sehe ich auch so als euren unfairen Vorteil, weil viele Berater sind ja alleine unterwegs und die haben ja eine Persönlichkeitsstruktur. Ja. Ihr bringt gleich beide Sichtweisen mit und habt jetzt, wie ihr angerissen habt, nur aber ein sehr tiefes Verständnis vom Markt, sehr, sehr viele Deals selber begleitet, sowohl zugekauft als auch dann wieder verkauft. Ich habe es vorhin angekündigt, soll mal um die aktuellen Entwicklungen und Trends jetzt in dem Bereich Bestandskauf und Verkauf heute gehen. Vielleicht als Einstieg, weil das aktuell ist und sicherlich ein Trend. Wie seht ihr denn oder wie ist denn aktuell das Preisniveau Wie guckt man da
auf Preisniveau beginnen?
Ja, da kann ich gerne was sagen. Also Nico, ich sage immer, was ich gerne erzähle, als ich angefangen habe, ne, so 2009, 10, 11, 12. Ich habe 2012 das allererste Mal eine etwas größere Maklerfirma gekauft. Das waren 240.000 Euro Bestandsprovision, also schon ein Wort. Und das habe ich damals für einen Faktor 1,25 gekauft. Das war damals schon günstig, aber über Faktor 2 hat keiner geredet, also auch die laufenden wiederkehrenden Einnahmen Faktor 2. Heute bin ich, die Preise, also unter Faktor 3 findet man selten was oder ist auch nicht notwendig, unter Faktor 3 zu verkaufen. In meinen Augen, nach meiner Erfahrung, spielt sich das meiste mittlerweile zwischen Faktor 3 und 4 ab und es geht immer eher mehr Richtung 4. Und Daniel, ich habe jetzt auch die letzten 1,5 Jahre ein paar Käufe begleitet, wo auch über Faktor 4 oder sogar über Faktor 5 erzielt wurde. Klar, da muss es passen und es muss wirklich alles tipptopp sein. Aber ich bin der Meinung, also früher waren die Preise halt auch günstig und heute sind sie einfach marktgerecht. Ne? Also ich bin der Meinung, das, was heute bezahlt wird, ist fair. Und sinken werden die Preise die nächsten Jahre nicht. Also nach wie vor kommt gefühlt einmal im Monat ein neuer ein Player auf den deutschen Markt oder ein Player, der schon da ist, gründet eine zweite Firma, die zukaufen will. Also wir haben halt mittlerweile Private Equity Geld ohne Ende in der Branche.
Interessant eigentlich, weil das Angebot steigt ja jedes Jahr, oder? Mit zunehmendem Alter derer, die die Bestände halten.
Die Nachfrage auch. Also es kommen ja immer mehr Aufkäufer, Konsolidierer. Wobei ich auch nicht denke, dass die Preise jetzt noch exorbitant steigen werden. Bewegt sich jetzt so in die Richtung 4, aber es muss ja auch für den Käufer wirtschaftlich sein. Der muss es ja irgendwie auch rechnen können. Und gerade wenn große Investoren dahinter sind, die gucken ja schon extrem auf die Zahlen und auf die Wirtschaftlichkeit für ihre Anleger. Deswegen ist da schon irgendwo mal eine Decke erreicht, wo es nicht mehr drüber geht, denke ich. Vielleicht wird dann so in 3, 4, 5 Jahren, das kann schon sein, dass wenn der Markt erstmal konsolidiert ist und Private Equity dann sich wieder ein bisschen zurückzieht, dass da die Preise wieder runtergehen, aber das ist Glaskugel.
Aber das sehe ich auch wie Daniel. Also ich finde, momentan ist wirklich, also für die Makler, die überlegen zu verkaufen, es muss ja auch nicht immer heißen, hey, ich verkaufe jetzt und gehe in Rente, sondern Daniel, die meisten, ich würde sagen, die meisten Verkäufe, die wir begleiten, da sind die Makler noch nicht im Rentenalter, sondern zwischen 40 und 55. Die sagen, hey, jetzt ist ein guter Zeitpunkt oder ja. Ich habe eine gewisse Größe, muss aber alles allein machen, bin nicht groß genug, bin aber auch nicht mehr klein. Und dann holt man sich einen strategischen Partner an Bord, der einfach Anteile übernimmt. Man kann nervige Sachen auslagern und man kann sich um seine Firma kümmern. Also in meinen Augen ist jetzt gerade wirklich ein spannender Zeitpunkt zu verkaufen und ich denke auch in ein paar Jahren, ich glaube auch dann wird das Angebot größer werden. Ne? Du hast gerade die Maklerschwemme erzählt vom Durchschnittsalter. Aber ich glaube, dass dann irgendwann auch die Preise wieder runtergehen werden, wenn Private Equity nicht mehr so interessant ist.
Aber es ist ja interessant, was du sagst. Das heißt, nicht nur der klassische, ich gehe jetzt in den Ruhestand-Verkauf findet statt, sondern ganz viel eigentlich strategische Verkäufe von Menschen, von Unternehmern, die weitermachen wollen und das aus Wachstumsgründen dann Anteile verkaufen oder das Unternehmen und nicht aus Ruhestandsgründen.
Ja, also ich würde sagen, 3/4 aller Verkäufe, die wir begleiten, geht es nicht um Ruhestand.
Sondern entweder Spezialisierung auf einen ganz anderen Bereich. Ja. Weil heutzutage, finde ich, ist Spezialisierung halt auch ein Thema, wo viele sich Gedanken drüber machen, wo auch eine Chance ist, wenn man sagt, okay, ich will jetzt nicht mehr Baufinanzierung, Versicherungen, Immobilien und Investment alles gleichzeitig bedienen, sondern ich gehe jetzt nur noch ganz spitz auf ein Thema, mache jetzt nur noch Baufinanzierung beispielsweise und dann verkauft man mal seinen Versicherungsbestand. Mhm. Das ist dann schon eine unserer Zielgruppen und das sind wirklich viele Verkäufe, die wir da begleiten. Oder die andere Variante, es ist jemand, der eben alles alleine machen muss, der klassische Einzelkämpfer, der aber eben nicht Vertrieb und Organisation und Administration in einer Person sich überall wohlfühlt, der auch keinen Partner dabei hat, der dann eben sagt, komm, ich gucke jetzt mal, ich hole mir jemanden dazu und verkaufe 50%, 75% und habe dafür wieder den Fokus auf dem, was ich gut kann, dem Vertrieb und das andere wird abgenommen.
Ja, gerade in dem Bereich, wenn ich dann ja als Unternehmer drinbleiben möchte im Unternehmen ja. Und weiterarbeiten möchte, ist ja noch wichtiger, wer kauft da eigentlich? Also ja. Da kann's ja, geht's dann trotzdem darum, den maximalen Verkaufspreis zu erzielen oder ist, also dann wäre ja immer das Private Equity Kapital das Interessanteste wahrscheinlich, oder sind da andere Kriterien ausschlaggebend?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also wenn jemand, du willst jetzt ein Maklerunternehmen verkaufen, dann würden wir das mit dir eruieren, an was bist du denn interessiert? Also willst du vielleicht einen regionalen Makler? Geht es dir um den maximalen Kaufpreis? Tendenziell zahlen die Investoren einen Tick mehr als jetzt der Makler von nebenan. Der Kaufprozess ist in der Regel unkomplizierter mit einem großen Aufkäufer, weil er das täglich macht. Das kannst du entscheiden. Die meisten Verkäufer entscheiden sich bei uns, bring mir bitte zwei Angebote von einem großen Player, von einem großen Konsolidierer und zwei Angebote von einem regionalen Makler. Und dann wird gemeinsam entschieden, was der richtige Weg ist. Muss aber schon sagen, dass ja oftmals sich die Verkäufer dann auch für einen großen Player entscheiden, weil einfach die Kaufpreiszahlung ist gesichert, es läuft professionell ab. Und auch, also die viele Aufkäufer bieten wirklich auch tolle Perspektiven für Makler, die noch nicht in Rente gehen wollen.
Wie sieht es denn für Makler, also jetzt, wenn ich kein großer Konsolidierer bin, sondern Makler, der kaufen möchte, wenn wir mal die Käuferseite anschauen, aus bezüglich Finanzierung? Wie ist denn da dann auch mit den gestiegenen Zinsen der aktuelle Trend, wie solche Finanzierungen dann dargestellt werden, dass das rentabel ist und sich in einer überschaubaren Zeit amortisieren?
Ja,
gestiegene Zinsen, gestiegene Kaufpreise.
Klar, also früher, als wir begonnen hatten, war das natürlich noch ein bisschen einfacher, da der Faktor ein bisschen niedriger war und wir haben halt auch super kurze Amortisationszeiten gerechnet. Also wir haben irgendwie 3, 4, 5 Jahre maximal gerechnet. Jetzt muss man halt schon überlegen, wie viel Eigenkapital habe ich und vor allem, was mache ich mit dem Bestand dann oder nach? Also es gibt auch Modelle, wenn du sagst, da geht jemand in Rente, der hat eine Vertragsdichte von 2, ich kaufe den Bestand, lass es mal kalkuliert für Faktor 4, aber durch das, dass ich wirklich schon Prozesse im Hintergrund habe und vertrieblich stark bin, weiß ich schon, wie ich diese 1000 neuen Kunden angehe und wie ich zusätzliche Abschlussprovisionen aus diesem Bestand generiere oder die Vertragsdichte von 2 auf 3 erhöhe. Und das kalkulieren halt viele schon mit ein, wenn sie es gerade einmal schon gemacht haben. Wenn sie selber stark im Vertrieb sind, nah am Kunden sind, dann ist es für regionale Makler natürlich super, wenn sie in der Region dazu kaufen und aber auch wissen, ich möchte diesen Bestand veredeln, ich möchte in diesem Bestand arbeiten. Da haben wir einen unserer Coaching-Teilnehmer, die bei uns jetzt Bestände gekauft haben, die machen das perfekt. Da ist der Bestand, also der Kaufpreis, der ist fast in einem Jahr amortisiert, weil sie aus dem Bestand wieder so viel Neugeschäft rausholen, dass, ob es jetzt Faktor 3,5 oder 4 und ob der Zins jetzt 6% oder 7% ist, war da echt völlig egal.
Ist das auch so 6-7% das Zinsniveau, was die Banken verlangen aktuell bei den Bestandskäufen?
Also das kann ich hier genau sagen. Deswegen auch, also der Zins ist es nicht so ausschlaggebend. Also Daniel, wir haben früher so zwischen 4 und 5% bezahlt, also auch schon zu Niedrigzinsphasen. Jetzt gerade, also die Finanzierung, die wir dieses Jahr oder letztes Jahr begleitet haben, war der Zins immer um die 6%. Also wir reden über 1,5-2% Zins. Das ist nicht ausschlaggebend. Das ist nicht ausschlaggebend. Daniel und ich haben früher immer kalkuliert, also wir reden jetzt über einen reinen Bestandskauf, dass wir so ein Drittel für Zins und Tilgung verwenden. Ne? Ein Drittel Zins und Tilgung, ein Drittel Personal, ein Drittel für uns. So haben wir damals gerechnet. Das kriegst du halt aber nicht mehr hin. Heute sagen wir 50%, also 50% für Zins und Tilgung und 50% für den Rest. Das sollte, aber das kriegt man auch noch hin.
Gerade wenn jetzt jemand neu startet, ob er jetzt wechselt aus dem Strukturvertrieb, wie du damals, Tino, oder ganz neu als Makler starten möchte, ist das dann aus eurer Sicht empfehlenswert, sich gleich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder erstmal auf eigene Erfahrung zu sammeln, das Thema Bestandskauf vielleicht später mal zu prüfen? Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Also spricht eigentlich nichts dagegen, damit gleich zu starten. Also wir haben, Daniel, ich habe ja auch ein paar Beteiligungen an jungen Maklern und denen helfen wir dann auch, Bestände zu kaufen. Und gerade, wir haben zwei Leute, die sind von der Tekis gewechselt in die Maklerwelt, haben ihr ein paar Kunden haben sie mitgenommen, aber die haben gleich im ersten Jahr 3 Bestände gekauft und haben damit innerhalb von einem Jahr 1.500 Kunden aufgebaut und 100.000 Euro Bestandsprovision. Das ist natürlich schon mal eine gute Basis. Wie lange brauchst du als Einzelkämpfer, um 1.500 Kunden aufzubauen? 2 Leben. Die haben das halt jetzt in einem Jahr aufgebaut und haben schon mal eine gute Basis.
Und wie haben die, wie oder grundsätzlich, wenn ich so jung starte, wie kriege ich da eine Finanzierung gestemmt? Also wie machen die Banken damit?
Ja, also bei uns hier in Karlsruhe, also Makler aus Karlsruhe, die haben den Vorteil, da kennen wir natürlich genug Banken, die das mit mir schon gemacht haben, die das Modell auch kennen. Aber natürlich, du hast völlig recht, es ist immer so eine Frage, wie setzt sich der Kaufpreis zusammen? Vielleicht gerade, wenn die Bonität nicht die beste ist oder wenn es eine größere Summe ist, dann würde ich immer schauen, einen sogenannten Finanzierungsmix aufzubauen. Zum Beispiel, immer meine, also die erste Idee ist, ich würde nicht groß über den Kaufpreis verhandeln, aber vielleicht mit dem Verkäufer sprechen, ob er einem vielleicht einen Teil vom Kaufpreis als Verkäuferdarlehen gibt oder ob es gestreckt wird. Weißt du, so in die Argumentation gehen, sagen, Nico, bin mit deinem Kaufpreis einverstanden, ich diskutiere da nicht, wir machen das, aber bitte gib mir doch 25% des Kaufpreises über 5 Jahre als Darlehen mit 4-5% Zinsen. So, ne, dann kriegst du, also 3/4 kriegst du gleich, 1/4 als Darlehen, macht es mir wieder einfacher, weil ich schon mal 1/4 als von dir habe, wo ich nicht zur Bank gehen muss. Vielleicht habe ich selber ein bisschen Eigenkapital, Friends and Family, die haben ein bisschen Geld dazugeben, weil das Geschäftsmodell ist ja relativ easy zu erklären. Und wenn man dann zur Bank geht, sagt, liebe Bank, ich brauche 500.000 Euro für einen Kauf, aber ich brauche von dir nur 250 oder 300.000. Ja, da macht das Thema schon mal leichter. Also einfach sich Gedanken machen, wie so ein Finanzierungsmix aussehen kann.
Und bei dem Verkäuferdarlehen ist wahrscheinlich die Angst eines Verkäufers, was passiert, wenn der dann nach 2 Jahren gar nicht mehr da ist mit meinen restlichen Ansprüchen? Wird da eine Klausel oder wie sieht so eine Klausel dann im Vertrag aus?
Also du hast da verschiedene Möglichkeiten. Also wenn es jetzt um einen Share-Deal geht, dass es als Unternehmen wird eine GmbH verkauft, dann kannst du dich relativ einfach absichern, indem du einfach Gesellschaftsanteile verpfändest. Also ne, wenn nicht bezahlt wird, dann werden Anteile eingezogen. Wenn es ein Bestandskauf ist, ist es die Sache ein bisschen schwieriger. Du kannst natürlich auch Bestände verpfänden. Das geht auch.
Bei uns hat meistens eine selbstschuldnerische Bürgschaft von uns beiden dann ausgereicht, dass der Verkäufer da auch fein mit war.
Mhm. Okay. Wenn die Unterschrift trocken ist, dann ist es bei euch immer an den Daniel gegangen. Wenn jetzt jemand vor seinem ersten Kauf steht, habe ich das Gefühl, dass viele nicht einschätzen können, steckt da für ein Aufwand dahinter. Wie viel Manpower muss man denn einplanen, um dann so einen Bestand auch zu integrieren?
Von bis, also das ist...
Je nach Größe des Bestands, aber kann man das normieren?
Nach Größe des Bestands, sondern nach der Bestandsbeschaffenheit. Wo liegt der Bestand? Wie viele Anbindungen hat der Bestand? Wie hat der Verkäufer das vorbereitet? Also das unterschätzt nicht nur der Käufer, sondern in vielen Fällen eben auch der Verkäufer. Der denkt, nach Unterschrift bekomme ich meinen Kaufpreis und dann ist aber alles erledigt. Ja, wenn ich jetzt meinen ganzen Bestand vorher zur Vorfinanz gebracht habe auf eine MAK-Nummer, dort sind alle Kunden, dann kann ich einmal ein Code of Conduct anschreiben machen, man kann diese MAK-Nummer zum Käufer übertragen und das Ganze ist innerhalb von 4 bis 6 Wochen erledigt. Das ist dann wirklich super einfach. Wenn ich aber als Verkäufer 50 Direktanbindungen habe, manche Kleinanbindungen, wo nur 10 Verträge drauf liegen. Ich habe keine aktuellen Maklervollmachten. Ich habe kein vernünftiges Bestandsverwaltungssystem. Also es ist halt immer davon abhängig, wie es vorbereitet ist. Und das ist eben auch ein Teil, den wir gemeinsam mit den Käufern vorher anschauen. Wo liegt der Bestand? Wie leicht ist der Bestand zu übertragen? Wie ist die Datenqualität? Was kann ich danach eigentlich damit machen? Und das ist halt der Riesenfaktor, wo die Integration. Und da rede ich jetzt nur von der Bestandsübertragung, also nicht mit den Prozessen, was mache ich danach mit den Kunden, sondern nur bis ich die BP wirklich bei mir auf dem Konto habe. Das kann, wie gesagt, von 4 Wochen bis 12 Monaten, 15 Monaten dauern. Ich meine, die Gesellschaften warten jetzt auch nicht gerade darauf, dass irgendein Makler kommt und sagt, hier habe ich eine Liste, schlüssel mal bitte diese 200 Kunden auf die andere Vermittlernummer um, weil ich den Bestand gekauft habe. Ich meine, manche Gesellschaften, da läuft es digital, da geht es wirklich schnell. Bei anderen Gesellschaften habe ich das Gefühl, da muss noch ein Mitarbeiter hinsitzen und die einzelnen Verträge von Vermittler Nummer A auf Vermittler Nummer B umziehen. Und das dauert. Also da muss man sich bewusst sein und man muss den Versicherungsgesellschaften dann immer wieder auf die Füße treten, erinnern und da scheitert es halt bei vielen. Und dann geht auch viel verloren auf dem Prozess.
Ihr habt ja vorhin gesagt, deshalb gibt es ja auch eine entsprechende Preisspanne am Markt. Sie hängt sicherlich von der Struktur, von der Vorbereitung des Verkäufers ab.
Ja.
Was sind denn aus Käufersicht da so die größten Hebel, die werterhöhend oder wertmindernd wirken, wo ein potenzieller Käufer hinschauen sollte?
Also als Verkäufer würde ich den Bestand so vorbereiten, dass ich mir möglichst eine Käufergruppe suche, die relativ groß ist. Also wenn ich jetzt ein spezialisierter Makler mit einem Konzept bin, dass es aber nur bei einem Pool, bei einem Verbund oder sowas gibt, dann ist die Käufergruppe ja schon relativ eingeschränkt. Mhm. Also als Beispiel für uns, wir sind FEMA-Partner gewesen mit der ZVO, weil wir auch immer Bestände gekauft haben, die irgendwelche FEMA-Sonderkonzepte hatten. Aber unsere damalige Strategie war eher, alles zu blau direkt bringen. Und dann waren mir eben Bestände am liebsten, die entweder einfach zu blau direkt zu übertragen waren oder am besten, die schon bei blau direkt lagen. Und das heißt, wenn ich jetzt Verkäufer wäre, würde ich eben schauen, wo liegen die meisten Bestände, wo sind die meisten jungen Makler, wo sind die potenziellen Käufer. Und da könnten wir jetzt einfach sagen, hey, ich mach mir eine Vorfinanzanbindung, weil also wirklich jeder Kauf, den wir begleitet hatten, hatte eine Vorfinanznummer. Ich glaube, wir haben keinen Makler gekauft ohne Vorfinanznummer.
Ja.
Dann machst du da eine MAK und da machst du schon mal deine ganzen Kleinstanbindungen weg. Ja, dann hast du alles auf einer MAK konsolidiert, weil auch wahrscheinlich jeder Käufer eine MAK-Nummer hat. Dann ist diese Übertragung schon mal super einfach. Und wenn du da noch 10 Direktanbindungen hast, wo dann aber wirklich Geschäft drüber läuft und mehr als 50, 100 Kunden drauf sind oder Verträge, dann ist das später auch wieder einfach zu übertragen. Also das ist so ein Beispiel, wie man, wenn man genügend Zeit hat mit der Vorbereitung, wie man das machen kann und dann eben nicht mehr auf die Anbindung Verträge neu drauf machen, wo ich nur 3 Versicherungsverträge aktuell habe und dann noch den 4. draufsetzen, sondern nimm dir die Gesellschaft, mit denen du am liebsten arbeitest und mach da alle Verträge hin. Also schon ein bisschen gucken, dass man nicht wie der typische Makler wirklich bei jedem Kunden neu anfängt und den Vergleichsrechner anschmeißt und dann alle 180 verschiedenen Anbieter willkürlich wählt, sondern so ein bisschen mit Kopf und Verstand.
Wie viele Verträge sollten bei einer Gesellschaft mindestens sein, damit das Code of Conduct Verfahren funktioniert?
Ja, also offiziell macht da auch jede Gesellschaft eine andere Zahl. Also meine Erfahrung ist, dass ab 10 Verträgen ist das Code of Conduct Verfahren möglich. Wenn man den Kauf abgeschlossen hat und konsolidiert zu seinem Pool oder auf seine Anbindungen, dann macht man normalerweise eine kleine Bestandsanalyse, wo ist Code of Conduct Verfahren möglich und wo nicht. Und dann gibt es da eine Auswertung und dann sagt man, okay, da wo halt nur 5 Verträge liegen, da muss der Verkäufer halt noch Maklervollmachten einsammeln. Wenn er die nicht bringt oder wenn die Kunden nicht per Maklervollmacht in deinen Bestand kommen, dann wird später auch der Kaufpreis für diese 5 Verträge nicht bezahlt, weil diese BP nie bei dir ankommt. Mhm. Also deswegen ist es vor allem für Verkäufer interessant, sich rechtzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen und den Bestand für den Verkauf vorzubereiten.
Wenn sich ein Verkäufer da bisher Gedanken gemacht hat, oh Gott, ich habe da seit 20 Jahren noch viele Papierakten rumliegen, die habe ich nie digitalisiert, wie soll ich denn das jetzt noch alles schaffen? Ist das überhaupt relevant für einen Käufer oder was ist tatsächlich das Spannende für den Käufer, was digitalisiert sein sollte?
Sehr gute Frage. Ich glaube, da kann ich auch keine pauschale Antwort sagen. Für mich war immer wichtig, dass ich E-Mail-Adressen habe, dass ich Telefonnummern habe und im Optimalfall, dass uns digital irgendwie die letzte Police vorlegt oder die Nachtragspolice, wie auch immer. Jegliche Kundenkommunikation, die irgendwo mal in Hängeregistern waren, das noch nachträglich alles zu digitalisieren, ist super aufwendig und schwierig. Dann sind da ja die Heftklammern oben drin und so weiter. Das ist schon echt schwer. Und es war für mich auch nicht so relevant. Ich habe die alle in Boxen im Keller gelagert, dass ich es nicht weggeworfen habe. Nur wenn ein Makler zu mir gesagt hat, er hat schon alles digitalisiert, das hängt nur noch so da, die sind alle schon in den Kundenakten im System, dann habe ich mir die digitalen Ordner einfach auf einer Festplatte geben lassen und habe es da gespeichert. Und für die weitere Arbeit brauchst du ehrlicherweise in den meisten Fällen ja nur Beitrag, Laufzeit, aktuelle Police etc., um nach vorne zu arbeiten.
Also der Blickwinkel, Der Blickwinkel sollte sein, was brauche ich denn für die Zukunft, um mit dem Kunden zu arbeiten, genau, und nicht, was ist in der Vergangenheit gelaufen. Das ist gar nicht so relevant für den Käufer.
Du brauchst es dann ab und zu mal irgendwo einen Fall, wenn ein Kunde sich beschwert, wenn, keine Ahnung, jetzt hat ein Vermögensschadensfall, wo irgendwo vor 5 Jahren mal ein Gespräch über eine Grillkotta oder sowas gewesen sein soll, die nicht versichert war in der Wohngebäudeversicherung. Ja, da musst du halt mal gucken, hast du die Dokumente, hast du die Unterlagen noch, musst halt nachvollziehen können. Mhm. Aber Priorität ist eher nach vorne gerichtet.
Und kannst du eine Hausnummer nennen? Tino, du hast vorhin gesagt, wir haben damals ein Drittel gerechnet, ein Drittel Finanzierung, ein Drittel Mitarbeiter, ein Drittel für uns. Wenn der Bestand gekauft ist, er ist integriert, wie viel Manpower brauche ich im Schnitt pro 100.000 Bestandsprovisionen oder so? Heutzutage noch mit KI hat sich da wahrscheinlich auch vieles geändert in der Bestandsbetreuung. Wie viel Aufwand macht das noch?
Also wir haben früher, aber das war noch vor KI, haben wir immer gerechnet, ab 150.000 Euro Bestandsprovision brauchst du einen Vollzeitmitarbeiter, der mit Lohnnebenkosten bei 50.000 Euro liegt. Heutzutage, oder diese Berechnung gilt ja nur am Anfang, umso größer, umso mehr Bestände du hast, umso weniger Personal brauchst du dann. Also Daniel, wir haben ja gesagt, heutzutage auch gerade mit KI und allem, hat er ab 200, oder?
200. Es kommt halt, ja, es kommt aber auch wirklich sehr drauf an, was hast du für ein System, wie arbeitest du, wie ist dein Maklerverwaltungsprogramm, hast du ein CRM dazu? Das ist ein wirklich einfaches Beispiel. Da wir sehr viele Bestände gekauft hatten, Sachbestände, hatten wir auch sehr viele Schadensfälle. Unsere Mitarbeiter haben die bei der Prozess, die haben am Telefon den Kunden angenommen oder per E-Mail hat er gesagt, ich habe einen Schaden, dann haben sie den angerufen und haben mit ihm den Schadensprozess quasi hands-on begleitet. Und da ging halt locker mal eine halbe Stunde drauf pro Schaden. Nur für die Aufnahme, Formular erstellen, der Gesellschaft melden etc. Und das merke ich auch bei den Kunden, die wir jetzt haben, die Prozessoptimierung von uns als Dienstleistung einkaufen. Da ist es die gleiche Herausforderung, dass der Mitarbeiter viel zu viel eigentlich macht und nichts automatisiert ist. Wir haben jetzt bei einem Kunden eingeführten Schadensprozess. Wenn da jemand anruft oder eine Mail kommt, dann dauert die Schadensaufnahme maximal 30 Sekunden und dann muss erst der Kunde wieder arbeiten. Und wenn der Kunde richtig mitgearbeitet hat, dann ist danach die weitere Schadensbearbeitung, bis das Ganze bei der Gesellschaft ist, innerhalb von einer Minute erledigt. Das heißt, wir haben von 60 Minuten das Ganze auf vielleicht 2 Minuten reduziert. Und das ist dann der beste Prozess für B- und C-Kunden. Bei A-Kunden kann man sich ja deutlich mehr Zeit lassen. Mhm. Aber bei uns wurde damals halt auch für einen C-Kunden, der eine Kfz-Versicherung bei uns hat, wo man eh nichts verdient, wurde der gleiche Prozess angewendet. Und mit einem vernünftigen CRM kannst du sowas automatisieren, die Kunden clustern und dann hast du eher noch eine andere Quote, Tino. Also da kannst du immer sagen, da reichen vielleicht auch 300.000 Euro BP, wo ein Mitarbeiter in der Schadensbearbeitung notwendig ist oder im Service.
Ja.
Also abhängig davon, wie du arbeitest.
Ja, und es passiert ja immer, wenn du was Neues anfängst, kannst du dir so viel Gedanken machen, wie du möchtest. In der Praxis wird immer irgendwas passieren, was du nicht bedacht hast. So ist sicherlich auch bei der ersten Bestandsübernahme, dem ersten Bestandskauf. Was sind denn so eure Erfahrungen, das, was am meisten eintritt, was man nicht bedacht hat? Und was würdet ihr jemandem empfehlen, der da vor dem ersten Bestandskauf steht, kann er das doch irgendwie kalkulieren?
Willst du mal anfangen? Oder
nee, mach du.
Was kann am meisten, also was wirklich fast immer eingetreten ist, ist, dass die erwartete Bestandsprovision nicht die tatsächliche bei mir angekommene Bestandsprovision ist. Das liegt daran, dass der Verkäufer oftmals schätzt. Der schätzt, wie viel BP er bekommt, weil er einfach kein vernünftiges Provisionscontrolling hat und gar nicht sagen kann, was er wirklich in der Vergangenheit bekommen hat. Und es wird ja auch ein bisschen was an Reibungsverluste geben bei der Übertragung. Nicht, weil die Kunden widerrufen. Die Widerrufsquote ist immer super gering. Also die Kunden, die bei einem Verkauf widerrufen, sind vielleicht so bei 1-2%. Also höher ist es nicht. Und die bekommt man meistens auch nochmal eingefangen. Aber die im Code of Conduct-Verfahren irgendwo verloren gehen, weil eben nur 4 Verträge auf dieser Anbindung liegen, aber es wird keine neue Maklervollmacht eingeholt und die Verträge bleiben einfach irgendwo liegen. das ist wirklich ein Thema, das viele unterschätzen. Und auch das Controlling danach, was kommt wirklich bei mir an?
Also das eigentliche Angst ist, die man im Blick hat, nachher widerruft die Hälfte oder widerspricht. Und was tatsächlich passiert ist, keiner widerspricht, sondern es ist von Anfang an weniger Bestand da oder er kann halt nicht übertragen werden ohne großen Aufwand.
Ja. Also meistens ist weniger Bestand da. Das ist wirklich ganz, ganz häufig, dass man denkt, man hat 100.000 Euro BP, aber es sind halt tatsächlich nur 90.
Das heißt, du brauchst entsprechende Vertragsklauseln, die sowas berücksichtigen. Genau. Und das habt ihr ja viel Erfahrung mit. Dann.
Genau. Ja, und das andere, wovor sich halt ein Käufer schützen muss, beziehungsweise was er unterschätzt, ist, dass wir hatten das in der Vergangenheit schon, dass Verkäufer halt nach der Unterschrift und nach der ersten Kaufpreisrate fast abgetaucht sind. Also du musst halt mit Unterschrift und am Kaufvertrag auch die wichtigsten Dokumente schon haben und es muss klar sein, dass der Verkäufer noch mitarbeitet, dass er im Bestandsübertragungsprozess mitarbeiten muss, weil es ansonsten halt echt schwierig wird. Und es ist ja auch sein Interesse, weil dann bekommt er ja einen deutlich höheren Kaufpreis, weil dann klappt alles.
Wie haltet ihr den bei der Stange, sodass es sein Interesse ist, mitzuarbeiten?
Macht man das durch den Vertrag auch? Genau, also durch gestaffelte Kaufpreiszahlungen. Also das haben wir damals, meinen allerersten Kauf, den habe ich direkt nach Kaufpreisunterschrift habe ich 100% des Kaufpreises bezahlt. Es kam nur 75% der Bestandsprovision an. Ich renne immer noch einem Teil von meinem Kaufpreis hinterher, weil der Verkäufer, der hat sich irgendwann in Luft aufgelöst, war auch nicht mehr gesprächsbereit, wollte nichts zurückbezahlen, muss ich einklagen. Deutsche Gerichte, das dauert. War aus 2019 und es ist immer noch nicht final entschieden. Das ist noch die erste Instanz. Deswegen, seitdem staffeln wir die Kaufpreise auf 6, 12 Monate, beziehungsweise 6 Monate, 18 Monate sogar, je nachdem, wie gut es vorbereitet ist. Wenn es super vorbereitet ist, alles auf einer MAK beispielsweise, und ich sehe die Vergangenheit eindeutig, dann kann ich es auch kürzer machen. Aber es ist halt wieder abhängig von der Vorbereitung des Verkaufs.
Daran sieht man aber schon, dass es auch wenig sinnvoll ist, die Strategie, ich will mit, meistens ja eher nicht 67 oder 63, eher 75 gefühlt, aufhören. Also kümmere ich mich mit 75 dann auch mal darum, jemanden zu finden, sondern Tino, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, mich mit dem Bestandsverkauf zu beschäftigen, wenn ich Makler bin?
Also ideal, wenn man sagt, du brauchst eine gewisse Vorbereitungszeit, ist so 12, vielleicht 24 Monate im Vorfeld. Also mit 12 bis 24 Monate Vorlaufzeit, da kann man schon sehr, sehr viel in die Wege leiten. Also wo wir ja auch unterstützen können. Also wir werden öfters auch zu solchen Workshops gebucht, wo ein Makler wissen will, hey, guck mal, wo ich stehe, habt ihr Tipps für mich, was soll ich machen, ich will ein paar Jahren aufhören. Und da unterstützen wir dann auch mit der richtigen Strategie, dass er den richtigen Käufer findet und auch dementsprechend seine Firma richtig darstellt.
Aber wenn ich jetzt schon 20, 30 Jahre tätig bin und habe aber viel ohne Maklermandat gearbeitet oder habe halt so 1, 2, 3 Vertragskunden, manchmal keine Telefonnummer, E-Mail und so weiter und soll jetzt in 12 Monaten plötzlich da 2000 Kunden die Datenqualität heben, ist das auch schon recht eng, oder?
Ja gut, wenn ich in der Vergangenheit scheiße gearbeitet habe, dann muss ich es halt irgendwann reparieren. Also du kriegst auch einen Scheißbestand verkauft und dann gibt es halt weniger Geld. Also das liegt ja nicht an uns. Also wir können einen Bestand analysieren und können ihm sagen, was die richtigen Schritte sind, dass er einen höheren Kaufpreis erzielt. Wie er das umsetzt, in welcher Zeit er das umsetzt, das muss er wissen. Klar, ein 75-Jähriger tut sich damit schwieriger als jetzt ein 45-Jähriger.
Ist das tatsächlich immer noch so? Also weil gerade die natürlich die Erwartung haben wahrscheinlich, weil sie es aus der Presse kennen oder jetzt aus dem Podcast, ne, ich kriege hier vierfach für meinen Bestand. Bestand ist Bestand. Und dann kommen sie auch mit der Erwartungshaltung. Ist Private Equity so unterwegs, dass sie das wirklich kaufen oder würden sie auch da weniger bekommen?
Definitiv. Also da gucken auch die großen Aufkäufer drauf, wie ist ein Bestand aufgebaut. Und die haben auch, da sind die Verträge, glaube ich, noch detaillierter als unsere Musterverträge. Da steht dann auch drin hier E-Mail-Quote bei, keine Ahnung, 90% oder so irgendwas, was erwartet wird.
Mhm. Und dann gibt es ja viele, die immer noch meinen, naja, wenn ich 1, 2 Jahre weiterarbeite, dann habe ich, gerade wenn ich wenig erwarten kann für meinen Bestand, weil er schlecht gepflegt ist, dann habe ich ja den Kaufpreis schon wieder drin, also Stichwort auslaufen lassen, ist besser als verkaufen. Was sagt ihr solchen Gedanken?
Also
Mach doch einfach. Wenn du das denkst, dann mach doch einfach.
Also genau, wir sind ja nicht dafür da, zu überzeugen. Also ich höre das jetzt heutzutage weniger als noch vor 5 bis 10 Jahren. Da war das doch deutlich anders, weil die Kaufpreise einfach doch gestiegen sind. Und du, es gibt auch andere Möglichkeiten. Also es muss auch nicht immer gleich ein Kaufpreis sein. Es gibt ja auch gewisse Anbieter, die Maklerrenten anbieten. Vielleicht passt das auch mal. Also auslaufen lassen. Ich frage mich immer, wie das funktioniert. Also ich kann mir das in der Praxis nicht vorstellen. Nico, jetzt baust du 30 Jahre dir einen Kundenkreis auf. Du kennst die Kunden. Ne? Im Versicherungsbereich ist man irgendwann meistens auf einer persönlichen Ebene. Und dann sagst du einfach von heute auf morgen, ich betreue euch nicht mehr. Also wenn ihr anruft oder so, ich mache einfach nichts mehr. Wie soll das denn funktionieren? Das heißt, dieses Auslaufen lassen, wie geht das? Du hast immer dein Gewerbe, du hast trotzdem die Verpflichtung. Ich verstehe das nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Ich wollte mal ein Auto fahren, bis es unter mir zusammenbricht. Das hat auch nicht funktioniert. Dann kommt die Kupplung, dann machst du die, dann kommen die Bremsen, dann machst du die und so. Also es bricht ja nie zusammen. Ja. Also mein Bestand auch, du siehst im Urlaub und dann klingelt das Telefon, ich habe einen Schaden. Was sagst du dann? Mir doch egal.
Also ja, genau, wie soll das
gehen? Du bleibst ja auch in der Haftung. Also du bleibst ja auch für die ganzen Verträge verantwortlich.
Ja, du hast ja eine Obliegenheit als Makler. Einfach zu sagen, ich verstoße gegen alles und mach nichts mehr. Also wie soll das gehen?
Du kannst ja Firma verkaufen oder Bestand verkaufen, also Share Deal oder Asset Deal. Wann ist da was angesagt? Habt ihr da klare Empfehlungen?
Ja, also das ist ja mit der Frage natürlich, welche Rechtsform hat der Verkäufer? Nach wie vor haben wir in Deutschland sehr, sehr viele Einzelunternehmen. Und bei Einzelunternehmen bist du immer bei einem Asset Deal. Auch wenn da Mitarbeiter übernommen werden, da bist du bei einem Asset Deal. Share Deal spricht man ja von GmbHs. Also ich habe zum Beispiel jetzt, kam ein Makler aus Karlsruhe auf uns zu, der verkaufen wollte, hat eine GmbH, ist eine Ein-Mann-GmbH mit 25.000 Euro Bestandsprovision. Und die letzte Steuererklärung ist schon 5 Jahre her. Da habe ich ihm gleich gesagt, das kannst du vergessen. Keiner kauft eine GmbH mit 25.000 Euro Einnahmen und die letzte Steuererklärung ist 5 Jahre her. Also da haben wir auch den Verkäufer überzeugt. Bitte dann verkauf nur den Bestand. Verkauf den Bestand raus, dann behältst du dir die GmbHs. Ja, aber umgekehrt kann ja sein, Nico, dass du inzwischen, du kommst aus dem Strukturvertrieb, bist jetzt Einzelkämpfer und hast jetzt die Möglichkeit, eine Makler GmbH zu kaufen, wo vielleicht nicht so viele Einnahmen drin sind. Da kannst du sagen, hey, für dich macht das jetzt strategisch Sinn, die GmbH zu kaufen, weil du einfach auch die Rechtsform willst. Aber sonst ist es eine Frage der Größe. Also 25, 30, 40.000 Euro Bestandsprovision, da würde ich persönlich mir es nicht antun, eine GmbH zu kaufen. Wenn ich die GmbH kaufe, dann, das ist ja der Unterschied zu einem Bestandskauf. Ich hafte ja auch für alles, was in der Vergangenheit war. Ne? Wenn dann noch ein Schaden ist oder irgendwas, dann muss ich halt als GmbH dafür bereitstehen. Also ne, das heißt auch die Due Diligence, also so eine Tiefenprüfung, die sollte bei einem Share Deal, also bei einem Firmenkauf, doch immer detaillierter sein, als es bei einem reinen Bestandskauf.
Aber ja, das heißt, das soll es nicht einfach in 2 Wochen so eine Due Diligence machen, weil gerade wenn es irgendwie eine Riesenfirma ist oder sowas, da kannst du einfach, da ist halt die Geschwindigkeit, dann hast du danach halt Fehler. Das ist halt so. Hast du vielleicht nicht alles gelesen, keine Ahnung.
Ja, und das ist ja gerade auch wieder, die Frage, wann sollte ich mich auf den Bestandsverkauf als Makler vorbereiten, fängt dann eigentlich schon an mit der Wahl der Rechtsform. Wie will ich, wenn ich in meine GmbH irgendeine große Versorgungszusage reinpacke, dann wird es schwierig, dass das irgendwann jemand anders mir nochmal abkauft. Mhm. Oder auch das Stichwort grauer Kapitalmarkt. Viele, gerade der älteren Generation, haben ja noch geschlossene Fonds verkauft und so weiter. Ist sowas verkaufbar? Also weil die Risiken, wie du sagst, Herr Daniel, stecken da ja weiter drin für den Käufer. Ja. Von der Vermittlung, von dem Bestand hat er nichts, aber die GmbH hat das mal vermittelt. Wird sowas trotzdem verkauft am Markt?
Also da kann ich was sagen. Also der graue Kapitalmarkt, in der Tat, viele ältere Kollegen haben den Mist früher vermittelt. Ich auch mal vor längerer Zeit, ging meistens schief. Ist ja die Frage, wie lange ist es her und gibt es Haftungsrisiken? Und im Zweifel musst du halt eine Rückstellung bilden. Also wenn dann jetzt noch, 100.000 Euro im Feuer sind, dann muss halt eine Rückstellung in der Höhe gebildet werden. Man kann das dann auch vertraglich einfach vereinbaren, wenn dann entweder die Haftungszeit rum ist oder es ist geklärt, dass es keinen Schaden gibt, dann kann er das Geld auch an den Verkäufer ausbezahlt werden. Also das muss man sich einfach anschauen und gucken, wie hoch ist das Risiko und im Zweifel ein Fachanwalt für Kapitalanlagerecht das bewerten lassen.
Mhm. Die habt ihr auch bei euch im Netzwerk, wenn solche Themen auftreten. Ja. Und ihr seid ja jetzt tatsächlich mit Tino Skrabak Consulting, hast du ja anfangs erwähnt, gestartet und jetzt als Dienstleister und Berater auch in dem Bereich unterwegs. Ihr kauft und verkauft nicht mehr selber, sondern beratet das Thema. Was unterscheidet euch denn von den alteingesessenen Dienstleistern in dem Bereich? Gibt ja noch mehrere. Ne?
Ja, da gibt es einige. Du, in der Tat, es gibt ein paar Kollegen und die meisten machen auch wirklich einen tollen Job. Also da ob das jetzt der Peter, der liebe Peter Schmidt ist oder der Andreas Grimm und Thomas Oechsner, Adams, die machen alle einen guten Job. Ich würde eher sagen, das ist so ein Nasengeschäft. Daniel und ich, da wir eben vorher schon im Online-Bereich tätig waren, glaube ich, ist bei uns doch sehr, sehr viel digital. Wir kommen aus der Praxis, also ne, wir haben das alles selber gemacht und wissen, worauf es ankommt, aber es ist ein Nasengeschäft. Also manche sagen, oh, der Peter Schmidt ist mir einfach da sympathischer oder ich habe da ihn als Empfehlung bekommen. Da hat jeder seine Daseinsberechtigung.
Die Zusammenarbeit kommt über die Nasen und nicht über die Deals. Sozusagen.
Also würde ich sagen, also wir Daniel und ich, wir machen das jetzt seit 1,5 Jahren. Wir wollen dieses Jahr auch ein bisschen mehr mal in die Werbung gehen. Ja, aber bisher kommt es über persönliche Kontakte.
Ja, genau. Also wenn du jetzt auf hinaus willst, was wir jetzt irgendwie anders oder besser machen als die, keine Ahnung, wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich ist unsere Aufteilung, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, halt spannend, dass wir auf der einen Seite die Dienstleistung anbieten können, bis zur Unterschrift und auf der anderen Seite auch danach den Support noch anbieten können für die Integration. Aber Peter, Andreas, die machen das auch alles super. Das ist, ja.
Den haben wir ja früher auch.
Wir haben ja viel von denen gekauft auch, genau.
Ist es.
Ja, aber euch holt man ja, wenn man kaufen möchte oder auch verkaufen möchte, nicht erst an Bord, wenn es soweit ist, sondern Tino, du hattest mir mal gesagt, ihr macht auch entsprechende Bewertungsgutachten. Ja. Wenn ich mich grundsätzlich mal anfange, mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, muss gar nicht in dem Verkauf enden, dann kann man eure Dienste auch schon in Anspruch nehmen. Dann wird es schlanker und wahrscheinlich inhaltlich besser, oder?
Also so ist es. Das ist eine Sache, die wir sehr gerne anbieten. Also wir schreiben auch Wertgutachten und die sind auch sehr detailliert. Also dass wir uns den Bestand oder das Unternehmen anschauen. Wir haben Ende letzten Jahres mal eine Bewertung für ein größeres Maklerhaus gemacht. Das hatte dann auch 28 Seiten. Also da gehen wir schon in die Tiefe. Was sind die Risiken? Was sind die Chancen? Was für Kaufpreismodelle sehen wir? Wer wäre ein potenzieller Käufer? Das ist oft so der Start, dass bei uns einfach so ein Wertgutachten gebucht wird. Und dann wird entschieden, okay, ja, gut gemacht, bin mit einverstanden, jetzt helft mir, mit den Käufer zu suchen. Manche brauchen auch ein Wertgutachten, wenn sie schon Gespräche führen. Also Käufer, Verkäufer haben schon miteinander gesprochen, aber eine Seite oder beide Seiten haben noch keine Ahnung über den Kaufpreis, über einen fairen Kaufpreis. Dann werden wir auch engagiert. Ja, bitte bewerte doch mal unseren Bestand.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ne? Die Situation gibt es ja auch. Käufer und Verkäufer kennen sich schon. Ja. Man sagt, wir möchten einfach eine dritte, neutrale Sicht darauf, auf eine Kaufpreisfindung und kein Geschacher am Küchentisch. Und dann wäre das auch ein gangbarer Weg.
Ja, aber vielleicht mal kurz eine Anmerkung zum Wertgutachten. Das ist ja auch quasi dann nicht nur, das ist deine Firma jetzt wert, sondern wir haben auch Handlungsempfehlungen drin. Wenn du das und das noch tust, wenn du diese Risiken aus der Firma vielleicht streichst, eliminierst oder wenn du dieses Potenzial noch hebst, dann ist der Verkauf in 1-2 Jahren um ein Vielfaches vielleicht lukrativer für dich. Also es geht nicht darum, nur den Status quo, sondern auch aufzudecken, wo ist noch Potenzial, was der eigentlich selber umsetzen kann, damit in 2 Jahren ein Verkauf vielleicht noch besser ist.
Mhm. Das wäre von Verkäuferseite aus, gibt es sowas von die Käuferseite, nach dem Motto, ich interessiere mich, ich glaube, dass Bestandskauf für mich interessant ist, können wir mal eine strategische Beratung haben, ob das aus eurer Sicht für unsere Firma wirklich schon spannend ist?
Also da werden wir oft zu Workshops gebucht. Also es gibt einfach Versicherungsmakler, die sagen, hey, mein Unternehmen, ich bin zufrieden, es ist okay, aber habt ihr Ideen, dass ich skalieren kann? Ist Zukauf ein Thema oder wie auch immer? Da bieten wir einfach Workshops an, am liebsten bei uns in Karlsruhe im Büro. Wir fahren aber auch raus zum Kunden, wo wir uns einfach das Unternehmen anschauen, eine Strategie besprechen und dann auch bei der Umsetzung helfen.
Gibt es sonst noch Dienstleistungen von eurer Seite, wo ihr sagt, die sollten wir hier nochmal thematisieren?
Ach, wir können auf jeden Fall erwähnen, Daniel hat vorher das Thema CRM im Mund genommen. Also wir können auch unterstützen, wir haben eine neue Firma gegründet, wo es um CRM-Beratung geht. Aber das ist jetzt wieder Daniel sein Bereich.
CRM-Einführung, hauptsächlich Soho. Also das ist ja das, was wir selbst mal eingeführt haben. Ich bin immer so nicht dieser, ich mag diesen klassischen Unternehmensberatungsansatz, irgendwie so McKinsey, Ernst & Young nicht, die einfach nur Berater sind, ohne es selbst irgendwann mal gemacht zu haben. Sondern wir haben selbst bei uns 2 Jahre lang Soho eingeführt mit allen möglichen Applikationen, also nicht nur das CRM. Und haben da selbst gelernt, wie im Bestandskauf auch. Und jetzt glaube ich, dass wir so weit sind, dass wir anderen Maklern, die jetzt damit sich gerade auseinandersetzen, sollen sie Soho einführen, brauchen überhaupt ein CRM oder reicht das normale Maklerverwaltungsprogramm? Bei vielen reicht ja auch einfach, wenn sie ein normales Maklerverwaltungsprogramm haben, die brauchen gar kein CRM on top. Aber viele beschäftigen sich damit und das ist was ich super spannend finde. Das ist eins meiner 2 Lieblingsthemen, Bestandskauf und CRM einführen.
Und es hängt ja miteinander zusammen. Ne? Spätestens mit dem zweiten, dritten Bestandskauf sollte ich mich darum kümmern.
Die Empfehlung, wenn wir eine Integrationsbegleitung machen und jemand möchte strukturiert und öfter mal kaufen, dann ist schon die Empfehlung meistens, hey, wie machst du danach deine Prozesse, wie machst du die Bestandsveredelung, wie schaust du, dass der Ball am Laufen bleibt beim Kunden, dass du immer wieder im Kontakt bist, dass du einfach neue Anfragen aus dem gekauften Bestand auch bekommst.
Das heißt, eure Begleitung hört halt nicht wieder bei der trockenen Unterschrift auf, sondern geht auch in Bestandsintegration und Betreuung nachher weiter.
Genau.
Was auch immer du magst.
Wenn da jemand mehr wissen möchte, wie erreicht man euch am besten?
Also Social Media ist einfach über Instagram oder Facebook schreiben. Man kann auch eine Anfrage oder einen Termin buchen über unsere Website. Das ist grabak.com, also auch nicht sehr kompliziert. Ja, da ist auch meine Handynummer, da dann mir schreiben, also wie auch immer.
Wir packen es mal in die Shownotes.
Ja, gerne.
Dann könnt ihr es da finden. Ansonsten, du gibst ja auch ganz viele Tipps, gerade auf Facebook und Instagram zu dem Thema. Das lohnt sich sicherlich, dir da zu folgen. Ich gucke mir das auch immer gerne an.
Danke sehr.
Und ansonsten kann ich empfehlen, lest Tinos Buch. Wann kommt eigentlich Teil 2, Tino? Weil es sind ja wieder ein paar Jahre vergangen seither.
Ja, das sind ein paar Sachen vergangen. Also ich bin dran, also gerade über den Verkauf der ZVO und dann so die Arbeit danach will ich mal schreiben. Also Daniel und ich haben ja dann in der Kompass gearbeitet, aber wir müssen noch ein bisschen warten, aber dann wird ein zweites Buch kommen, gerade über den Verkauf der ZVO und die Arbeit danach. Wird sicherlich interessant.
Gibt's schon den Titel?
Der Kompass muss nach Norden zeigen.
Prima, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke euch herzlich für die Einblicke in euren Blick auf den Markt für Bestandskauf und Verkauf. Wer mehr wissen möchte, wie gesagt, schaut mal in die Shownotes. Ich danke euch, wenn ihr bis hierher dran geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen sich der Thorsten und ich ganz arg über eure Bewertung auf eurer Plattform, wo ihr den Podcast gehört habt, ob das jetzt Spotify ist, Apple Podcast, Audible oder andere. Am liebsten einfach auf alle 5 Sternchen klicken und gerne ein paar Worte schreiben. Das füllt euer Karma-Konto und gibt uns Feedback. Und ich danke euch beiden nochmal für die Einblicke und wünsche jedem da draußen jetzt noch einen schönen Tag bei dem, was er gerade tut.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.